Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Bei einem Busunglück im Kanton Wallis werden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Bei den Wahlen in der Slowakei zeichnet sich ein Machtwechsel ab. In Kirgisistan kommen bei erneuten Unruhen Dutzende Menschen ums Leben. Und das Wetter, Wolken und Schauer dominieren bei 22 Grad. Info 3 am Mikrofon Patrick Seiler-Jang und Andrea Abbühl mit den Nachrichten.
In Reckingen im Oberwallis ist ein Reisebus verunfallt. Er kam aus noch nicht bekannten Gründen von der Straße ab. Etwa 15 Personen wurden verletzt, 5 von ihnen schwer. Das bestätigte der Einsatzleiter von Air Zermatt gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Die Rettungskräfte setzen 5 Helikopter ein. In Selzach bei Solothurn hat ein Großbrand eine Fabrik zerstört, die Teile für die Uhren- und Autoindustrie herstellt, aber auch für den Apparatebau und die Medizinaltechnik. Personen wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war keiner der 18 Angestellten im Gebäude. In der Slowakei wählen die Wahlberechtigten ein neues Parlament. Es zeichnet sich ab, dass es einen Machtwechsel geben wird. Die Sozialdemokraten dürften zwar am meisten Stimmen erhalten, wie schon bei der letzten Wahl. Aber für eine ihrer jetzigen Regierungspartner sieht es laut Umfragen schlecht aus. Die kleine Rechtsaußenpartei könnte die 5% verpassen, die es braucht, um ins Parlament zu kommen. Hauptthema des Wahlkampfs in der Slowakei war ein Streit mit dem Nachbarstaat Ungarn. Der ungarischen Minderheit in der Slowakei wird von Ungarn der ungarische Pass angeboten. In Kirgisistan halten die blutigen Unruhen zwischen Anhängern und Gegnern von Ex-Präsident Bakiev an. Seit gestern sind laut Behörden mindestens 49 Menschen getötet und 650 weitere verletzt worden. Ausgebrochen waren die Unruhen in der Stadt Osh. Dort hat Ex-Präsident Bakiev die meisten Anhänger. Er war im April von der Opposition gestürzt worden. Seither kommt es in Bakiews Heimatregion immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die kirgisische Übergangspräsidentin Otunbajewa hat jetzt Russland um militärische Unterstützung gebeten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel glaubt, dass die Bevölkerung Verständnis hat für das Sparprogramm der Regierung. In einem Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag sagte Merkel, viele Menschen wüssten, dass man sparen und Schulden abbauen müsse. Vor 30 Jahren habe der Anteil der Sozialausgaben im Budget der Bundesrepublik Deutschland 16% betragen, heute seien es mehr als 50%. Die Regierung will jetzt unter anderem bei Arbeitslosen, Rentnern und Bedürftigen sparen. In China ist ein 33-jähriger Mann zum Tod verurteilt worden. 2 Monate, nachdem er in einer Schule 16 Kinder und einen Lehrer mit einem Messer verletzt hatte. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, war der Täter früher Lehrer und wegen psychischer Probleme krankgeschrieben. Er habe die Tat gestanden. In den letzten Monaten gab es 5 Messerattacken in Schulen mit mehreren Toten. Regierungschef Wen Jiabao machte soziale Probleme für die Angriffe verantwortlich. Kinder sind ein von Amokläufern bevorzugtes Ziel, um eine breite Aufmerksamkeit zu erlangen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Wie ein gut gemeinter Vorschlag der Zürcher Bildungsdirektion schnell wieder verschwunden ist. Wie in Kirgisistan wieder Unruhen aufwachen und erneut Tote und Verletzte fordern. Und wie die Opposition in Iran auch ein Jahr nach der Wahl von Präsident Ahmadinejad ihren Kampf gegen das Regime nicht aufgibt. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Heute und morgen ist es oft bewölkt und gebietsweise gibt es Schauer oder Gewitter bei 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.04 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse 4 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Die Wartezeit beträgt rund eine Stunde. In Richtung Norden 3 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo. Zudem staut sich der Verkehr auch am Grenzübergang Chiasso-Progeda bei der Ausreise nach Italien. Dann in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Diekten und dem Belchentunnel stockender Verkehr. Weiter ist im Wallis die Hauptstraße von Brieg Richtung Furkapass zwischen Reckingen und Münster wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und ebenfalls wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt ist in der Region Freiburg die Hauptstraße zwischen Galmitz und Murten.
Info 3 Mittag.
Es war gut gemeint. Die Zürcher Bildungsdirektion wollte behinderte Kinder so oft wie möglich in reguläre Schulklassen integrieren. Doch dieser Ansatz der modernen Schule ist vom Tisch. Eltern wie auch Lehrerinnen und Lehrer haben ihn scharf kritisiert. Nun regt sich auch in anderen Teilen der Schweiz Widerstand. Inlandredaktor Christian von Burg.
1500 Seiten Papier voller Kritik. Die Antwort aus den Zürcher Lehrerzimmern ist klar. Das Konzept zur Integration behinderter und lernschwacher Kinder in die normalen Schulklassen hat kaum Rückhalt. Die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Eppli kündigte gestern den Rückzug an. Andere dürften es ihr vielleicht bald gleich tun. Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Schweizer Lehrerverbandes, sagt dazu:
Ich denke, dieser Entscheid könnte Signalwirkung haben. Man schaut sicher Richtung Zürich, insbesondere weil es in vielen Kantonen Probleme gibt mit der Umsetzung der integrativen Schulung.
Etwa in den Kantonen Solothurn, Luzern oder Basel-Land sollen Lehrerinnen und Lehrer derzeit ebenfalls verpflichtet werden, behinderte Kinder in die normalen Klassen aufzunehmen. Aber überall gehe es zu schnell, über die Köpfe der Lehrerinnen und Lehrer hinweg, ganz zu schweigen davon, dass das Geld fehle, sagt Franziska Peterhans. Die Kritik sei allerdings nicht grundsätzlicher Art, denn
die Lehrpersonen der Schweiz sind ja nicht prinzipiell gegen die Integration. Wir wollen sie sogar, aber wir wollen sie unter Umständen, wo sie gelingen kann.
An der Basis tönt es allerdings oft anders. Viele Lehrerinnen und Lehrer zweifeln, ob sie alles unter einen Hut bringen können. Auf der einen Seite die Forderung nach mehr Wettbewerb und einem besseren Abschneiden in den PISA-Tests, auf der anderen Seite die Förderung lernschwacher Kinder. Auch viele Eltern befürchten, dass das schulische Niveau sinkt. Bea Fünfschilling, Präsidentin des Lehrervereines Basel-Land, hört immer wieder von Beispielen,
wo es ganz einfach für die Lehrperson nicht mehr möglich ist, einen geordneten Unterricht zu führen.
Wer 25 Kinder betreuen müsse, darunter 3 bis 4 Behinderte, könne schlicht nicht allen Kindern gerecht werden. Viele Lehrerinnen und Lehrer getrauten sich allerdings nicht, sich öffentlich gegen die integrative Schule auszusprechen. Aber die nicht enden wollenden Reformen, der Spardruck und die Überforderung hätten ihren Preis, sagt Fünfschilling.
Die Stimmung ist unterschwellig und nicht unbedingt öffentlich, zum Teil bedenklich.
Auch Urs Moser, der das Institut für Bildungsevaluation an der Universität Zürich leitet, ist überzeugt, dass der Richtungswechsel in Zürich Auswirkungen in der ganzen Schweiz haben wird.
Ja, ich bin ganz sicher, dass die Lehrerschaft, vor allem jene, die sich gegenüber der Integration von behinderten Kindern kritisch äußern, Auftrieb erhalten werden und dass ein Thema geben wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten.
Doch Moser sagt, die Integration behinderter Kinder in die normalen Schulklassen sei grundsätzlich der richtige Weg. Im internationalen Vergleich würden in der Schweiz viele Kinder im Klein- und Sonderklassen unterrichtet. Diese Kinder profitierten aber erwiesenermaßen mehr, wenn sie in die normalen Schulklassen gingen. Doch das neue Modell dürfe nicht über die Köpfe der Lehrerinnen und Lehrer hinweg eingeführt werden. Es brauche Zeit, viel Zeit, sagt Moser. Und wenn er viel sagt, meint er 20 oder gar 30 Jahre.
Info 3 Mittag.
Kirgisistan, das zentralasiatische Land westlich von China, wird schon wieder von Unruhen erschüttert. Im April kam es bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Als Folge davon musste Präsident Bakijew zurücktreten. Die damalige Außenministerin Rosa Otunbajewa hatte eine Übergangsregierung geformt, doch die scheint die Lage nicht im Griff zu haben. Bei den neuesten Unruhen sind mindestens 49 Menschen getötet worden, 650 sind verletzt. Peter Giesling aus Moskau.
Die Zahl der Toten und Verletzten steigt und steigt. Wenn es der kirgisischen Übergangsregierung unter Präsidentin Rosa Otunbajewa nicht bald gelingt, die Lage in den Griff zu bekommen, so könnte sich der Konflikt im Süden des Landes zu einem allgemeinen Chaos für ganz Kirgisistan ausweiten. Beobachter gehen davon aus, dass Anhänger des im April gestürzten Präsidenten Bakijew hinter den Pogromen der letzten 48 Stunden stecken. Diese wollten wohl, so heißt es, die für Ende Monat geplante Volksabstimmung über eine neue kirgisische Verfassung verhindern. Die äußerst heftigen und blutigen Auseinandersetzungen im Süden des Landes aber hatten sich bald auch ausgeweitet zu eigentlichen ethnischen Kämpfen zwischen Kirgisen und Angehörigen der usbekischen Minderheit im Land. Zahlreiche Häuser von Usbeken in der kirgisischen Stadt Osch jedenfalls stehen derzeit in Flammen. Weil es den staatlichen Sicherheitskräften bisher nicht gelungen ist, die Aufständischen zurückzudrängen, haben sich nun offenbar Tausende Aufgebrachte aus anderen Gegenden Kirgisistans auf den Weg in den Süden nach Osch gemacht, um dort ihren Angehörigen oder Verbündeten beizustehen. Viele Usbeken aus dem Süden Kirgisistans versuchen zudem, über die geschlossene Grenze nach Usbekistan zu flüchten, um sich dort in Sicherheit zu bringen. In der Hauptstadt Bischkek wiederum, so berichten die Nachrichtenagenturen, versuche man nun über mehrere Kanäle möglichst schnell eine internationale Friedenstruppe im Süden Kirgisistans zu installieren. Auch der russische Präsident Dmitri Medvedev ist aufgefordert worden, Kirgisistan mit russischen Friedenstruppen beizustehen. Ein Ende des blutigen Konflikts ist im Moment jedenfalls nicht in Sicht.
Info 3 Mittag.
Vor einem Jahr waren Iranerinnen und Iraner zur Urne gerufen. Im Land keimte die Hoffnung, dass die Ära der Ultrakonservativen ein Ende finden könnte. Doch es kam anders. Der amtierende Präsident Ahmadinejad wurde als Präsident bestätigt und auf die Wahl folgten offene Proteste. Während Wochen beherrschten Berichte über Demonstrationen in Teheran die Schlagzeilen. Heute, ein Jahr später, scheint von dieser Demonstrationsbewegung kaum noch etwas übrig. Doch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in Iran sind nicht kleiner geworden. Die Reportage von Ulrich Pick.
Es war die innenpolitisch größte Krise Irans seit der Islamischen Revolution. Denn noch nie war es vorgekommen, dass Hunderttausende aufgebrachter junger Menschen durch die Straßen der Städte zogen und Tod dem Diktator skandierten. Der Slogan richtete sich gegen Mahmoud Ahmadinejad, der bereits wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale zum mit großer Mehrheit wiedergewählten Präsidenten erklärt wurde. Ein Ergebnis, das nach einer Manipulation des Urnenganges aussah, wie dieser junge Teheraner sagte.
Ich bin überrascht, was ich da höre und sehe. Ich war in den vergangenen Wochen in vielen Städten und die Mehrheit war für Mousavi.
Auch wenn es in den letzten Monaten relativ ruhig geblieben ist, im Grunde hat sich das Land bis heute nicht von diesem Schock erholt. Die genaue Zahl der Opfer, die die staatliche Gewalt gegen die Demonstranten bis heute gefordert hat, ist immer noch nicht bekannt. Die Regierung spricht von bis zu 30 Toten, die Opposition dagegen hält 73 Tote für gesichert, möglich seien, so heißt es, auch 200 landesweit. Zudem wurden mehr als 4000 Menschen verhaftet, davon über 200 verurteilt. In mindestens 9 Fällen kam es zur Todesstrafe, die in 3 Fällen bereits vollstreckt wurde. Ahmadinejad und seine ultrakonservativen Gefolgsleute haben das Land fester im Griff denn je. Die Härte gegen Andersdenkende ist deutlich gewachsen. Hintergrund ist die größer gewordene Macht der Revolutionsgarden, die 13 der insgesamt 21 Minister stellen. Die Revolutionsgarden sind mittlerweile nicht nur die wichtigste militärische Macht in Iran, sondern auch die größte wirtschaftliche. Mittlerweile verfügen sie über ein Wirtschaftsimperium von mehr als 800 Firmen, sagt die Opposition, deren Führer Mir Hossein Mousavi und Mehdi Karoubi sich immer seltener in der Öffentlichkeit zeigen. Allerdings, so sagt diese Teheranerin, solle man sich von diesem öffentlichen Erscheinungsbild nicht täuschen lassen.
Es ist wie mit einem Schwimmer, der Luft holt und wieder untertaucht und weiterschwimmt. Wir sehen ihn nicht, während er unter Wasser ist. Das heißt aber nicht, dass, wenn wir die Leute nicht sehen, dass sie jetzt in ihren Häusern Zuflucht gesucht und aufgegeben haben.
So gesehen dürfte die innenpolitische Situation in Iran weiter angespannt bleiben. Denn schließlich wünschten sich, so heißt es immer wieder, 2 von 3 Iranern eigentlich eine andere Republik und hoffen, dass die umstrittene Präsidentenwahl vom vergangenen Jahr der Anfang vom Ende des jetzigen Systems gewesen ist.
Das war Info 3. Die Sendung gibt's auch als Podcast. Alle Infos zum Runterladen auf drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Patrick Seiler-Jang.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.